Sehr geehrte Zuhörer, die nachfolgenden Podcasts verzögern sich heute und hier um mindestens 30 Stunden, denn diese Folge ist XXL. Viel Spaß! Chrissy?
Patrick?
Wir haben am Wochenende was ganz, ganz Wichtiges erlernt.
Ja.
Also, wenn du deine Haare offen hast und die ganz, ganz wild von links nach rechts fliegen lässt, dann freust du dich, mich zu sehen. Und genauso machen das die Pferde wohl. Wenn der Schweif ganz, ganz wild schlägt, dann ist das wie so ein kleiner Rottweiler, der ganz, ganz wild mit der Rute schlägt. Oder wie dein Mann, wenn du abends nach Hause kommst und er schon leicht begleitet auf dich wartet im Elefantentanga.
Freut sich auch. Ja, so steigen wir doch richtig toll in diese Folge ein.
Damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen
zu unserem Podcast
Strohgeflüster, bei dem wir uns jedes Wort ab jetzt teilen.
So, also machen wir das jetzt so wie diese Spielchen. Es geht immer hin und her.
Okay, jetzt muss immer der andere die Sätze vom Gegenüber beenden.
Ja.
Heute wird es besonders lustig, weil ich habe, glaube ich, einen Hitzschlag. Nach müde kommt Hitzschlag und dann kommt dumm. Bei mir war vorher schon dumm, also wird es heute gefährlich.
Ja, starten wir nach einem ganz besonderen und aufregenden Wochenende. Ein Bekannter hat es schön gesagt, die Pilgerfahrt zum Mekka der Hippologen haben wir hinter uns gebracht. Ich fand es wirklich sehr passend. Ich habe herzhaft gelacht, weil es trifft es sehr, sehr gut. Wir waren beim CHI Aachen und haben unheimlich viele Eindrücke gesammelt. Eine schöne Zeit gehabt.
Wir hatten unheimlich auf Gänsehaut, würde ich sagen.
Ja, Momente, die mich abgeholt haben, mit denen ich nicht gerechnet habe. Wo ich mich eigentlich mental gegen gesträubt hatte, dass mich dieser Moment abholt.
Ich nicke wohlwollend, weil ich denke, wir hatten da den gleichen Moment, ich hätte meinen Arsch vorher darauf verwettet, dass ich, wenn ich bei einem Ritt Gänsehaut habe und mir Tränen in den Augen stehen, wegen dem Feeling, was vor Ort ist, dann auf keinen Fall von der Reiterin.
Ja. Kommen wir gleich zu. Fangen wir mal von vorne an. Also, für mich war es ja der erste Besuch. Du warst da ja schon ein paar Mal. Und Toto war ja mit, mein Mann. Wir sind am Freitag angekommen. Wir waren ja ein bisschen vor euch da, weil wir einfach eine kürzere Autofahrt im Verhältnis zu euch haben. Wie lange seid ihr gefahren?
Jeweils so circa 7 Stunden.
Jo, herzlichen Glückwunsch. Wir waren mittags am Hotel kurz, sind dann da darüber und haben gesagt, wir laufen mal eine kleine Orientierungsrunde. Wir gucken uns mal so die Aussteller an und schauen uns mal so das Gelände an. Nach 3 Stunden haben wir immer noch kein Stadion gesehen gehabt und was weiß ich was.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, als ihr uns dann getroffen habt Samstag, dachtet ihr, ihr wisst, wie der Hase läuft, bis wir euch dann mit auf die Geländestrecke genommen haben.
Richtig, genau. Weil die haben wir ja Freitag noch gar nicht gesehen, weil die war nicht frei zugänglich. Man muss dazu sagen, der Patrick und ich, wir hatten eine Akkreditierung. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zugang in manchen Bereichen als andere. Aber ich wollte das jetzt auch nicht am Freitag gleich auskosten und sagen, ich laufe da jetzt mal allein die Geländestrecke ab.
Die war Freitag komplett zu?
Ja, Freitag waren hinten die Tore sind komplett zu.
Okay, dann weiß ich noch, dass ich beim ersten Mal offensichtlich schwarz darüber gelaufen bin. Also ich glaube, da hatte ich ja damals noch Tickets gekauft. Da habe ich mit meinem Ex-Freund auch in Holland. Das ist die Grenze zu Holland. Okay, ich dachte, du musst mich jetzt hauen, weil es falsch ist. Da haben wir dort geschlafen und haben dann da ja überhaupt keinen Zugriff auf irgendeine Parkmöglichkeit gehabt. Und dann sind wir über das ganze Gelände gelaufen von dem Parkplatz am Arsch der Heide, an dem wir da geparkt haben, sind wir irgendwie aufs CIO-Gelände geschmuggelt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das alles funktioniert ist. Wir hatten ja aber vorher die Karten, sind da dann drüber und das war alles pitchnass, das weiß ich noch. Da war nicht so ein schönes Wetter. Du hast ja gesehen, wie feucht und federnd der Boden da sowieso ist und
Wahnsinn.
Wir da mit unseren schönen Ausgehschuhen. Und da waren wir meiner Meinung nach, oh Gott, das ist schon eine Weile her, ich möchte sagen, wir waren beim Preis der Nation. Ja, es war auch ein geiles Feeling.
Ja, Wetter ist ja immer so ein Thema in Aachen. Mir wurde vorher schon gesagt, das kann stündlich wechseln, quasi von der Sintflut bis zum Hochsommer. Und wir hatten Glück, ich muss sagen, also es hatte ja Samstag mal da geregnet gehabt, als wir da den Spezial geschaut haben, aber alles easy, ne? Es war halt mal kurz ungemütlich, aber ich sag mal, es hätte uns auch viel, viel schlimmer treffen können.
War halt ein bisschen frischi, aber wir mussten ja auch den Umsatz vor Ort ankurbeln und haben uns dann noch ein paar Chiu-Jacken zum Ultraschnapperpreis geholt. Wir haben den Schnapper des Tages gefunden.
Ja, du.
Ehrlicherweise sind die Sachen ja doch recht hochpreisig dort im Fanshop vom Chiu, aber wir haben die Steppjacken für, was war es, 40 Euro?
Auf 40 ja. Euro waren die runtergesetzt. Also. Ich habe mir natürlich die Sweatjacke geholt, weil ich die auch von der Farbe sehr schön
die
fand.
Ultra-teurer.
Die war ein bisschen teurer. Ja, aber sie ist sehr, die ist ein bisschen angeraut. Es war auf jeden Fall für den Abend dann sehr schön, nicht ganz so zu frieren, weil nur das Blüschen war dann doch ein bisschen wenig. Also gut, wir haben Samstag also unsere Orientierungsrunde gemacht, haben natürlich auch mal so ins Stadion mal reingeschaut und sowas, aber dann war halt irgendwie die Zeit schon so schnell rum. Dann hattet ihr angerufen, dass ihr quasi im Landeanflug seid und dann haben wir gesagt, wir gehen dann nochmal schön was essen abends in der wahnsinnig aufregenden Stadt.
Naja, aber als wir denn da angekommen waren, war ja schon so ein kleiner Kiez da und geschmeckt hat es auch.
Und dann stand eigentlich der große Samstag an. Warum ist der Samstag in Aachen so interessant? Im Prinzip kann man am Samstag halt alles richtig geil sehen. Ihr könnt Springen sehen, Dressur sehen, das Gelände eben die, von der Vielseitigkeit. Das Fahren war ja auch dann nochmal nachmittags da im Gelände auch. Also super vielfältig. Das ist wirklich so, also das ist, glaube ich, der Tag, wo man am meisten mitnehmen kann, wenn man verschiedene Disziplinen sehen will, einfach. Ja, das glaube ich schon so. Also Aachen an sich super beeindruckend, ne? Eine Riesenanlage, top gepflegt, von der Orga her alles super, die Böden natürlich entsprechend. Das Gelände, also der Geländeboden, der hat mich einfach wahnsinnig geflasht, weil ich auch, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie auf so einem Boden gelaufen bin, weil der Toto hat das mal nachgelesen, der ist ja immer so der Schlaue, weil er sich immer gewundert hat, warum das Aachener Sörs heißt, also dieses Sörs. Und Sörs ist wohl irgendwie abschleitend von irgendeinem alten Wort, was auf Sumpf hindeutet.
Ah.
Und das würde auch der Boden im Gelände erklären, weil der ist verdichtet an manchen Stellen ja, aber der ist unfassbar krass weich und federnd. Also man läuft da so ein bisschen, ich kann es nicht beschreiben, das ist jetzt nicht wie auf dem Trampolin.
Naja, wenn du halt jetzt so einen richtig, richtig geilen Ebbe-Flut-Platz hast, wo es übelst viel geregnet hat und das Wasser gerade weggepumpt ist und der Sand so richtig, richtig fest und schlotzig ist, aber perfekt. So hat sich das angefühlt, nur dass es halt unten drunter dunkel war und mit Rasen. Also es war nicht so, dass du eingesunken bist,
nee,
aber das war wie auf so einer dicken Gummimatte, die aber wirklich nicht...
Ja, wie auf einer Turnmatte.
Nicht gebremst hat. Naja, aber so eine Turnmatte, finde ich, bremst so ein bisschen vom Gefühl. Das war schon irgendwie federnd.
Ja, also das war sehr... Ich glaube, wir haben... Das war, ich weiß nicht, wie oft wir das an dem Tag auch gesagt haben, als wir da lang gelaufen sind. So, wow, der Boden ist beeindruckend.
Ich stelle da immer wieder fest, wie gerne ich denn da diese Strecke mal reiten würde, bis auf den Einsprung ins Wasser.
Du würdest vorbeireiten, ne, an der Ecke rein.
Ja, weiß ich nicht. Wobei ich ja bei der dritten, beim dritten Starter haben wir ja gesehen, dass auch das sehr, sehr einfach nachgeben würde.
Ja.
Da hat das ja schon mal ganz schön gewackelt, als dein Pferd deutlich rangekommen ist. Ich muss auch sagen, ich möchte sagen, es war im Verhältnis zum letzten Jahr wieder mehr solche MIM-Systeme.
Mhm.
Also Systeme bei Geländehindernissen, die zwar auf den ersten Blick fest aussehen, aber bei einem Aufprall, bei einem Sturz auch wegklappen.
Genau. Hat einfach den Hintergrund für die, die sich damit nicht so auskennen. Das heißt, dieses System hält quasi den Sprung zusammen. Und wenn halt eine gewisse Gewichtanzahl darauf wirkt, dann eben, wie du sagst, dann bricht das quasi und der Sprung löst sich aus, damit halt eben die Pferde nicht drin hängen bleiben und es nicht so zu sogenannten Rotationsstürzen kommen, also dass sie quasi richtig über Kopf gehen, sondern in der Regel balancieren sich die Pferde unheimlich schnell dann selbst wieder aus und es passiert Gott sei Dank einfach gar nichts. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Vielseitigkeit einfach so ein bisschen der gefährlichere Part, glaube ich, von allen Disziplinen, die man im Reitsport so ein bisschen hat. Es geht halt immer so ein bisschen Risiko mit, aber also ich will jetzt nicht sagen, wir haben nicht alle Reiter gesehen, muss man dazu sagen. In der Hinsicht, also wir sind die Strecke abgelaufen. Das ist ja nicht so wie in der Dressur, da setzt man sich irgendwie hin und dann guckt man sich jeden Reiter von vorne bis hinten an. Das kann man auf so einer Geländestrecke nicht. Eine Geländestrecke nutzt du eigentlich, die läufst du ab und dann hast du halt quasi an jedem Sprung siehst du immer mal einen Reiter. Vielleicht auch mal zwei, wenn du den Komplex interessant findest, dass du dir mal zwei, drei anguckst und dann läufst du weiter. Das heißt, man kann immer nur natürlich live den Moment beurteilen, wo wir einen Reiter an dem Komplex gesehen haben. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt in dem Fall jetzt auf der Geländestrecke irgendwelche nicht so schönen Bilder gesehen habe oder sonstiges. Das war jetzt bei uns, glaube ich, nicht der Fall. Wir haben natürlich Anna angefeuert. Unsere Lieblings-Anna Sima, die eine ganz, ganz tolle und starke Geländerunde geritten ist mit ihrer kleinen, feinen Speedy-Maus, sag ich mal. Die schnellste Maus von Mexiko. Die Stute ist wirklich sehr unglaublich im Gelände. Und Anna war, glaube ich, auch wieder sehr happy.
Anna war sehr happy und Anna ist auch immer wieder einmalig, wenn man sich dann danach mit ihr unterhält. Quintessenz war, dass ich für Moni jetzt einen Graben zu Hause graben muss.
Ja, wir hatten uns mit Anna danach nochmal getroffen und so ein bisschen mit ihr gesprochen. Und das war eigentlich sehr interessant, weil man hat das ja auch gesehen, nicht nur im Gelände, sondern auch als wir Sonntag den Springparcours abgelaufen sind. Da sind schon sehr viele Gräben überall. Halt bei der Vielseitigkeit den Boden gezogen und im Springen aufgelegt.
Wir, Moni und ich, sind ja bei unserer Geländepferde A am Coffin rausgeflogen und sie hat gesagt, das nennt man den Coffin-Effekt.
Ja.
Also wenn die quasi am Einsprung, das ist ja so eine quasi Dreifach-Kombi, oben kommst du rein über ein Hindernis, reitest dann etwas bergab, da ist der Graben und dann reitest du nach dem Graben über ein Hindernis wieder raus. Und wenn die am Einsprung dann quasi den Graben sehen, passieren dann auch am Einsprung gerne mal Fehler oder die springen sehr komisch oder verkräpeln sich da in der Luft und verrenken sich und bremsen dann natürlich zum Graben ab. Man kann es nicht so richtig erklären, aber Graben müssen selbstverständlich werden, hat sie mir erklärt.
Ja, das war quasi die Hausaufgabe, die sie dir aufgegeben hat. Bau dir zu Hause selbst einen Graben und reit da so oft drüber, dass es für dein Pferd komplett selbstverständlich ist, dass es einen Graben gibt.
Ich habe jetzt den Spaten noch nicht in die Hand genommen, aber...
Nee?
Nein, das ist das Ziel. Mal gucken, wie ich das mache, ob ich das da überhaupt darf mit dem Wald und allem. Aber es ist, also die Geländestrecke ist schon, ich glaube halt nicht, dass du ein Pferd nur mit Züchtigung dazu bringst, sowas mit dir zu machen. Ich kann mir, also ich merke das ja bei Moni, wenn die da am Gelände so hinziehen, dann ist die ganze Vielseitigkeit ist für mich oft etwas mehr und durch die Bank weg mehr Partnerschaft, als du das jetzt in anderen Sparten hast. So empfinde ich das. So empfinde ich das zum Beispiel auch, wenn ich zu so einem Vielseitigkeitsturnier fahre, im Verhältnis zu dem Tag, wo ich mit Missy auf dem Dressurturnier da war.
Mhm.
Die Stimmung auf dem Abreiteplatz ist viel lockerer, viel, viel Spaß mit dem Pferd zusammen, vom Feeling her.
Ja.
So kann ich es beschreiben.
Anna sagte das ja auch als gutes Beispiel, jetzt passend dazu ja auch, dass zum Beispiel ihre Stute ist so, selbst nach dem letzten Sprung ist sie eigentlich eher noch so, okay, und jetzt, wo geht's weiter? Wann machen wir, wo, ne? Wo kann ich noch hin? Was soll ich noch springen und sowas?
Mhm.
Natürlich, gerade jetzt auch in dem Niveau, also Aachen ist ja immer hohes Niveau, das ist ja schon die Weltspitze quasi, die da reitet. Da waren jetzt auch nochmal die Reiter mit dabei, die Olympia reiten werden. Da brauchst du natürlich so Pferde, die da von sich aus Bock drauf haben. Ne? Ansonsten geht das halt auch ganz schnell mal schief. Wie gesagt, alle Reiter kann ich jetzt nicht beurteilen, aber die wir gesehen haben, haben Spaß gemacht. Calvin Böckmann hat sich sehr gefreut, der war Zweiter ja am Ende. Der hatte richtig Pippi in den Augen, der war sehr emotional, nachdem der letzte Reiter quasi durchs Ziel ist. Julia Krajewski auch eine super schöne Runde geritten mit ihrem Nickel. Das merkt man halt einfach, ne, dass die Reiter auch einfach dann eine entsprechende Freude haben und sich auch mittragen lassen vom Publikum. Weil das ist ganz spannend. Also es ist nicht nur, man kennt es aus dem Fernsehen, dass ja so im Springstadion und sowas auch dann viel los ist und dann auch geklatscht wird und gejubelt wird und sowas. Aber das ist im Gelände halt genauso. Und dadurch, dass, glaube ich, aber die Zuschauer noch näher an den Reitern dran sind, nehmen die das nochmal ganz anders wahr. Also ich glaube, das trägt dich halt auch nochmal durch so ein Gelände, ne, wenn die Zuschauer dich da anfeuern und sowas. Also ist schon beeindruckend, die Vielseitigkeit. Ich würde es nicht reiten, weil ich einfach nicht mutig genug bin dafür. Und ich glaube, dafür brauchst du halt den Mut. Wenn du da anfängst zu zögern, dann kriegst du ein Problem.
Das war ja auch Annas Frage, die sie mir als erstes gestellt hat. Und hast du Bock, das jetzt zu reiten? Ich so, ja. Gut, das wollte ich jetzt hören, weil ansonsten brauchen wir dann nicht irgendwie ein Training mal in Angriff nehmen, wir zwei.
So. Ja, aber es ist am Ende des Tages ja so, ne? Und das ist aber auch das, was ich hier, das dir ja auch gesagt habe. Ich schaue es mir super gerne an, weil ich es total faszinierend finde. Und auch das Training, was dahinter steht, ne? Die haben ja eine ganz andere Trainingsaufstellung, Trainingsplan als jetzt ein normales Springpferd, als ein normales Dressurpferd.
Ja.
Das Konditionstraining, Intervalltraining, was sie im Gelände auf Strecke machen und sowas. Also das sind ja auch Pferde, die ganz anders gezüchtet sind, ne? Deshalb, da sieht man auch zum Beispiel, wenn man sich die Dressur anguckt, einfach, das sind ganz andere Typen von Pferden. Viel Blutanteil, viel Ausdauer natürlich auch und so, ne?
Tja, Moni passt da eigentlich gar nicht hin.
Ja, Ja, was, ja, genau. Und es macht mir unfassbar Spaß, damit zuzugucken einfach. Lomülen habe ich das damals das erste Mal live erlebt, so eine Vielseitigkeit, also so ein Geländeteil. Ich muss ja jetzt Gelände sagen. Ich wurde ja gerügt von Anna auch. Ich gesagt habe, Anna hat mich angerufen. Chrissy, wo bist du? Ich sehe, ich stehe an der Vielseitigkeitsstrecke. Könntest du bitte Geländestrecke sagen? Okay. Ich sage ja auch nicht das Dressurreiter-Viereck. Okay, hast recht. Aber ich habe jetzt nicht da, dass ich denke, geil, das muss ich jetzt auch haben. Das habe ich halt dann aber, wenn ich im Dressurstadion sitze. Ja. Wenn das einfach, dieser Hexenkessel erinnert mich so ein bisschen. Frankfurt nennt man ja auch so der Hexenkessel, weil da durch diese geschlossene Halle und sowas ja auch eine unheimliche Stimmung drin entstehen kann. Aber das ist natürlich in Aachen auch nochmal was ganz anderes. Also diese ganze Atmosphäre nimmt einen schon mit. Dann haben wir uns Dressur angeguckt. Wie gesagt, Samstag war ein bisschen Pech mit dem Wetter. Da haben wir uns aber auch nur 2, 3, glaube ich, angeschaut. Da waren wir nur so zu der letzten, glaube ich, da.
Da hatte ich ja Meet and Greet.
Genau, weil du, genau, du hattest Meet and Greet. Sonntag halt die Kühe. Wow, das war schon interessant. Sehr interessant.
Ja, ich habe jetzt im Nachgang, also Samstag hat mir Franziskus deutlich besser gefallen als Sonntag. Und jetzt im Nachgang habe ich mich ja auch nochmal mit einigen Videos und Perspektiven beschäftigt, wo ja auch ersichtlich war, dass das taktmäßig manchmal ein bisschen schwierig war bei Franziskus. Hm. Und ist dir das Sonntag so richtig aufgefallen? Also da waren zwei, drei Sachen bei den Verstärkungen drin, wo wir beide dachten, okay, scheiße, ist versaut, aber ist jetzt nicht so, dass du das von unserer kurzen Seite gesehen hättest, dass das so war.
Nein, interessanterweise habe ich genau dieses Gespräch vorhin am Stall geführt, weil ich hatte gestern nach meiner Story, nach meinem Statement quasi auch zu der Dressur von Aachen, da kommen wir gleich nochmal zu, eine Diskussion mit einer ich weiß noch nicht mal, ob sie Followerin ist, aber halt jemand, die mir halt sagte, dass Franziskus deutlich mehr tragen und gesetzter sein würde als Wendy. Hm. Und das habe ich halt einfach verneint, habe ich gesagt, nein. Wenn man sich das am Wochenende, wir reden jetzt von diesem einen von Wochenende, habe ich gesagt, war das nicht so. Und dann hat sie aber nicht aufgehört. Und dann habe ich angefangen, nochmal in meinen Videosequenzen, weil ich habe ja so ein bisschen auch mitgefilmt immer, mir das nochmal anzugucken. Und dann bewusster anzugucken, auch mal so, weißt du, wenn du so vorspulst, so langsamer vorspulen und sowas. Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, wow, wie der Takt manchmal einfach echt krass nicht gestimmt hat. Ja. Und das habe ich, genau darauf wollte ich halt eigentlich hinaus, vor Ort nicht so wahrgenommen.
Ja.
Wie ich es mir dann auf meinem eigenen Video nochmal angeschaut habe. Es ist mir vor Ort nicht so ins Auge gesprungen.
Und Samstag auch?
Samstag, muss ich dazu sagen, habe ich es jetzt auch nicht so wahrgenommen. Samstag ist sie halt aber auch im strömenden Regen geritten. Hm. Da hatte sie so ein Pech und da war er eh so ein bisschen verhalten, was aber halt normal ist, wenn es von oben halt pitschnass wird. Also fangen wir mit Franziskus an und berücksichtigen wir jetzt auch mal die Diskussion, die gerade entstanden ist, über die Nominierung für Olympia, weil Franziskus hier mit Ingrid Klimke nur als Reserve gesetzt wurde, was bei vielen zu einem Riesenaufschrei geführt hat, wie man das nur kann. Franziskus ist natürlich jetzt, ich sag mal, das Pferd von allen Deutschen, die da waren, nicht das Pferd, was unbedingt für seine größte Arbeitseinstellung auch bekannt ist. Ja, ich glaube, dass der noch viel mehr könnte, wenn der viel mehr Bock hätte. Da sind wir wieder bei dem Thema, wenn das Pferd, das muss mitziehen, ne, und sowas.
Die Einstellung, ja.
Die Einstellung halt einfach. Das ist sicherlich kein einfaches Pferd. Also wenn der seine Moves auspackt und sowas, das muss man auch erstmal handeln können. Und ich meine, Ingrid hat das über die letzten Jahre gezeigt. Ich meine, sie hat den Hengst ausgebildet, dass das alles machbar ist. Aber man muss dazu sagen, der ist ja auch operiert worden letztes Jahr. Mhm. Und ich glaube fast, dass das einfach jetzt dieses Gesamtwochenende, der ist ja nicht nur einmal gelaufen, fast ein bisschen zu früh einfach war auf Hinblick auf Olympia. Ich glaube, dass hier einfach zwar die Chance genutzt wurde, weil es hätte ja auch einfach gut funktionieren können. Es hätte ja auch funktionieren können. Und am Ende ist es halt einfach so, haben sich in der Prüfung zu viele Fehler eingeschlichen. Das fängt schon an, wie du sagst, mit den Taktstörungen im Trab, dass er da angaloppiert ist. Die Übergänge von der Passage in die Piaf und aus der Piaf in die Passage sind einfach nicht gegeben. Und das ist ein Riesenproblem halt einfach. Der stockt und geht hinten komplett raus mit der Hinterhand und trägt sich in dem Moment in der Last nicht. Das wird und kann ein sehr gut natürlich ein Kraftproblem sein, aber das zeigt halt einfach, dass er halt...
Ja, aber es war ja auch noch nie sein Ding.
Nein, nein. Aber er ist ja auch ein anderer Typ. Das haben wir ja auch vor Ort gesagt. Ja. Ne? Wenn man sich jetzt alle Pferde mal miteinander vergleicht, ist er ja eher so dieser schwerere Typ, der
dieser
nicht.
Dieser harte Hund.
Der harte Hund, der nicht von Natur aus dieses Bouncing, dieses durch den Körper und alles hier elastisch, der ist halt nicht hypermobil. Ja, und das muss man auch erstmal reiten können. Also deshalb möchte ich jetzt nicht der Ingrid Klimke irgendwie absprechen, dass sie, die ist nicht schlecht geritten und so. Aber man hat ihr trotzdem, wenn man auch sie kennt und sich eben die Videos mal genau anschaut und auch sie anschaut, musste sie schon für ihre Verhältnisse auch den ein bisschen mehr anpacken, als man es auch schon kennt. Ja. Also deshalb für mich, wenn man sich die Deutschen anguckt, absolut richtige Olympia-Entscheidung. Bluetooth mit Frederik Wanders. Bluetooth ja übrigens auch ausgebildet von Ingrid Klimke. Mhm. Den hat Frederik ja übernommen. Das sind ein paar. Und jetzt setze ich mich wahrscheinlich in ganz viele Nesseln. Mit denen werde ich leider überhaupt nicht warm.
Nee, also ich mochte Freddy früher sehr gerne. In Bornholm schon hat er das toll gemacht.
Ja.
Und dann ist er, glaube ich, auch mal für ein paar Auktionsvideos für eine PSI-Auktion einen Hengst geritten, den ich mir damals angeguckt habe und habe den, glaube ich, auch auf Turnier vorgestellt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber sowohl Duke of Oldenburg als auch Bluetooth, ja, ist nicht komplett meine Welt, weil es doch sehr, sehr hochgekocht ist, immer alles.
Ja, ich finde es sehr aufwendig. Also, ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz sagen, das, was wir hier natürlich preisgeben mit unserem nicht vorhandenen Fachwissen, Expertenwissen, ist natürlich alles unsere persönliche Meinung. Ihr könnt also uns darauf festnageln, aber das ist...
Und wir haben keine Ahnung.
Ja, also das, was man halt empfindet, was man mitnimmt, wenn man in diesem Stadion sitzt. Und wir haben uns sehr viel von der Kür auch angeguckt. Und das war halt einfach nichts, was mich abgeholt hat und mitgenommen hat. Ich fand, es war nicht unbedingt harmonisch. Also es war einfach nicht so, als wo du hingeschaut hast und dachtest, ach, das ist aber fein, das ist aber schön. Ja. Aber er war halt einfach im Verhältnis, weil das war ja quasi der Konkurrent zu Franziskus, wenn man das jetzt so sehen möchte, um Olympia, war er fehlerfrei. Ja. Er hat einfach nicht gepatzt. Und da kommt es halt am Ende leider drauf an, ob man es jetzt harmonischer sieht. Also aus Sicht von der deutschen Nationalmannschaft kommt es darauf an, ob wir das jetzt persönlich anders sehen. Ich hätte sehr gerne eine Ingrid und einen Franziskus bei Olympia reiten sehen, ganz ehrlich. Weil ich mag den Hengst, ich mag Ingrid unheimlich gern. Das ist so für mich einfach ein super Vorbild. Egal jetzt in welcher Sparte vom Reiten, weil sie zeigt, dass das alles harmonisch und mit Leichtigkeit gehen kann. Auch wie sie abreitet natürlich draußen und alles easy. Wobei ich mich manchmal auch frage, ob der sich vielleicht auch einfach nicht so gerne vorher schon anpacken lässt. Weil der dieses spezielle Charakterpferd. Aber das macht sie alles super. Ne? Das ist schön anzusehen und das macht Spaß, das zu sehen. Und wenn der Ingrid in dieses Stadion reingeritten kam, da haben die Leute schon quasi Standing Ovations gegeben, bevor es überhaupt geklingelt hat und sie angefangen hat zu reiten. Diese Emotionen, die kriegt so ein Frederik, wirst du da nicht hinbekommen einfach, ja. Weil der einfach ein anderer Typ ist. Aber im Verhältnis an diesem Wochenende, und dieses Wochenende war eben für Olympia entscheidend, war Bluetooth fehlerfrei und Franziskus hatte im Verhältnis zu viele Fehler. So.
Ja, es kam halt jetzt im Nachgang auch bei einigen, glaube ich, die Diskussion auf, dass Ingrid ja angeblich für feines Reiten steht, aber den Hengst anpacken muss. Ich finde, feines Reiten ist das Ziel. Wenn Moni mir auf den Fuß tritt und die sieht mich vorher, dann schreit die auch mal an. Dann passiert das. Dann gibt's auch mal einen Klaps auf die Schulter, weil das hat die nicht zu machen. Wenn die mir einen Arsch zudreht und mir einen Schweif ins Gesicht schlägt, wie heute, dann bin ich intuitiv auch mal laut. Und dass so ein Franziskus, dem man ja auch bei seinen Nachkommen nachsagt, dass er das gut weitergibt, dass da mal was zu tun ist im Sattel, das ist, denke ich, ohne Frage. Nichtsdestotrotz ist dieses Gesamtkonzept, wie sie es angeht, mit der Abwechslung in der Ausbildung, einfach das, was mich abholt. Dass kein Pferd jemals in dieses Deutsche Bankstadion und auf diese Tafel, die da am Ende die Sieger anzeigt, das Pferd komplett durchgestreichelt hat, das ist uns, denke ich, allen bewusst. Das ist Hochleistungssport. Wenn ich jetzt früher Leistungssport gemacht habe, dann habe ich jeden Freitag auf die Tartanbahn gekotzt oder auf den Rasen daneben, weil das einfach anstrengend ist. So ein Pferd strengt sich dann auch sehr an und das bedarf einfach auch einer gewissen Art. und einer gewissen Erziehung, dass so ein Pferd das macht, mitmacht und dabei motiviert ist. Und das passiert halt nicht, indem man immer nur in der Komfortzone bleibt, sondern da muss man darüber hinaus. Und das wird sowohl eine Ingrid Klimke als auch eine Jessica von Bredow-Werndl mit den Pferden machen, aber auch, was ich wichtig finde, beide körperlich von sich selbst verlangen.
Mhm.
Das gehört zum Gesamtkonzept irgendwie, finde ich, dazu. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man irgendwelche Reiter auf ein Podest stellt. Ich empfinde es einfach als sympathischer, diese ganze Reiterei so ganzheitlich wie zum Beispiel Ingrid zu sehen.
Ja.
Mhm. Kann ich ja offen sagen. Als eine Isabel, die mich an dem Wochenende mehr als abgeholt hat. Aber trotzdem ist diese komplette Reiterei, das Komplettkonzept bei Ingrid für mich ansprechender.
Ja, ich verstehe komplett, was du meinst. Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt die letzten Jahre betrachten, wenn wir auch die Entwicklung von Social Media und sowas betrachten, vermarkten sich Ingrid und Jessie natürlich sensationell gut. Na? Also die
haben... Wobei ich nicht mal glaube, dass Ingrid sich so doll vermarktet in diese Richtung.
Nee, aber die hat ja schon früh auch mit den offenen Trainingtagen und sowas angefangen. Das war ja so eine mit der ersten, die auch wie bei WeHorse damals schon eingestiegen ist, die schon sehr immer transparent so ein bisschen auch immer schon, also in ihrer Kommunikation war. Ja, am Ende des Tages ist es so, und da weiß weder du noch ich noch 99,9% der Leute, die hier zuhören, Bescheid, was bei den allen hinter geschlossenen Türen passiert. Wir hoffen natürlich, dass das alles konform ist und dass das entsprechend einfach vom Trainingspensum her angepasst ist und. Aber am Ende kann das keiner von uns beurteilen. Die können nachher außen hin alle eine schöne Welt haben, aber aus Erfahrung weiß man leider, jetzt nicht bezogen auf die, aber es gibt genug andere, dass das hintendran manchmal ein bisschen anders abläuft. Eine Isabel ist einfach, ich sag immer so, die anderen zwei sind so die Heiligen im Dressursport und die Isabel ist so der Teufel. Ja? Und ich persönlich bin kein Isabel-Fan. Heißt nicht, dass ich jetzt sage, ich kann es mir gar nicht angucken. Also tatsächlich doch, die letzten Jahre habe ich eigentlich jetzt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche großen Events waren, nicht jetzt gesagt, oh, ich muss jetzt gucken, weil jetzt kommt Isabel. Das war mir relativ egal, weil ich habe mir also das nicht angeguckt.
Das habe ich schon immer gemacht.
Ja, aber ich...
Hat sie ja auch immer ein Pferd mit, zum Beispiel in Wiesbaden, als ich da war, hatte sie,
Don Johnson so oder Emilio?
Eine Stute mit.
Ach, eine Stute?
Nee, für die Jungpferdetour.
Ach so, okay.
Naja, auf jeden Fall war das ein sehr, sehr heißes Gerät. Und das fand ich sehr, sehr interessant.
Ja.
Man muss ja auch mal sagen, dass sie Pferde hat, die wir beide, glaube ich, auch nicht so reiten würden.
Nicht nur wir beide.
Bis Wendy.
Also, nicht nur wir beide. Jetzt, guck doch mal, und darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus. Isabel ist bekannt, ihr Ruf ist bekannt dafür in den letzten Jahren dafür, dass sie sehr hart reitet, dass sie sehr ungeschmeidig ist, dass sie ja angeblich Ausbildungsmethoden macht. Man hat halt Bilder einfach von ihr auch gesehen mit Rollkur und was weiß ich was und schieß mich tot. Isabel ist natürlich eine alte Ausbildung, also von der alten Schule so ein bisschen. Aber, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, sie passt sich an. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn man sich aber die Pferde, das muss man ihr halt leider auch zugute halten, in Anführungszeichen, die Pferde anguckt, die sie die letzten Jahre in den Top-Sport gebracht hat, in den großen Sport. Und da nehme ich so ein Quartas damit gerne zu. Und Don Johnson und Emilio, das sind alles Pferde. Da hätte ich gerne mal alle anderen drauf reiten sehen, weil ich glaube nicht, also die hätten die wahrscheinlich noch nicht mehr in ihrem Stall aufgenommen. Die Isabel hat schon immer extrem spezielle Pferde, exterieurmäßig schwierige Pferde, wo du denkst, wie soll der irgendwann mal passagieren und piafieren. Und was sie einfach kann, und das muss man ihr zugute halten, sie kann ausbilden. Sie kann die Pferde von jung bis in den Grand Prix-Sport ausbilden. Und dann denkst du eigentlich irgendwann, die Reise von der Isabel ist zu Ende, weil jetzt hat sie so ihr letztes Pferd. Und dann kommt die auf einmal 4 Wochen später wieder mit einem um die Ecke, wo du denkst, wo hast du den jetzt her? Und dann kommen wir zu Wendy. Und das war ja der Aufschrei des Jahres, dass Wendy genau jetzt im Januar dieses Jahr zu Isabel gekommen ist. Hintergrundwissen, Wendy ist ausgebildet und worden und der vorherige Reiter war Andreas Hegstrand und da gab es ja diesen Riesenskandal und der durfte nicht mehr reiten. Ja. Und der hat natürlich seine zwei Erfolgspferde, Jovian und Wendy, dann quasi verteilt, in Anführungszeichen. Und Wendy ging halt an Isabel. Und da gab es halt diesen riesen Aufschrei, wie Isabel das denn machen kann. Wie kann sie denn von so einem Reiter überhaupt ein Pferd nehmen und sonstiges. Also sind wir mal ehrlich, Isabel hat sich ihr ganzes Leben noch nie darum geschert, was andere Leute sagen, denken, machen oder tun. Ja, also der Aufschrei, das ging ihr, glaube ich, am Poppes vorbei. Und am Ende, jetzt waren die ersten Starts und sowas schon beeindruckend, habe ich sie mir Samstag im Spezial angeguckt und ich habe es sehr zähneknirschend angeschaut, weil ich einfach dachte, weil ich einfach nicht positiv ihr gegenüber gestimmt bin, weil ich finde das genauso einfach, weil das mir die Harmonie, die Leichtigkeit und alles in den letzten Jahren gefehlt hat. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt eine gewaltvolle Reiterin ist, aber es sieht halt alles schon immer sehr aufwendig auf bei ihr, wenn wir jetzt einfach diese Leichtigkeit machen, sagen wir es einfach mal so. Und es war Samstag aber schon so, dass ich dachte, ach guck an, da waren immer noch so einige Unstimmigkeiten drin, aber hallo, sie reitet das Pferd jetzt 7 Monate erst und ein Pferd, was vorher, also wo bekannt ist, aus welcher Schule es kommt und wo man weiß, dass dieses Pferd sicherlich nicht mit Samthandschuhen angepackt wurde, das modelst du halt auch nicht innerhalb von 7 Monaten um. Also, ne? Und dann kam die Kühe am Sonntag. Und da bin ich seit langem am Ende auch für eine Isabel Wert aufgestanden und habe applaudiert. Weil das war beeindruckend. Von Anfang an bis zum Ende. Du hast ihr angemerkt, die Stute tut ihr gut. Sie reitet ganz anders. Sie reitet viel lockerer und losgelassener. Ich glaube, dass die Stute sehr sensibel ist. Also das merkst du auch so von der Hilfengebung und sowas. Das ist alles auf einmal viel entspannter bei ihr. Und sie wirkt, als ob sie das richtig genießen würde oder obendrauf.
Ja, weil sie da gar nicht so viel rackern muss, wie sie das will.
Also gewohnt ist,
glaube ich. Ich denke fast, dass die Pferde, die sie davor hatte, die hätten andere vielleicht durch eine Ein-Sterne-S bekommen.
Ja.
Und sie, durch ihr Können und sicherlich auch durch aufwendiges Reiten, schafft es, denen so viel Sicherheit zu geben und denen so klar die Hilfen zu geben, weil sie halt dann vielleicht mal für manche zu deutlich sind, dass die mit der da den schwersten Grand Prix gehen. Und diese Stute, die lässt sie halt leicht reiten. Und man hat ihr angesehen, wie die zwischendurch selber die Frau mit dem Kopf geschüttelt hat und gegrinst hat. So richtig verschmitzt. Ihr kriegt Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das war einfach, also man hat ihr selber jede Emotion abgenommen. Und diese ganze, das war ein Feeling in diesem Stadion, das kann man schwer in Worte fassen. Das war wie eine Laola-Welle aus Gänsehaut, die einmal ums Stadion ging.
Sie hat schon in der Galopptour die Zweierwechsel auf uns zu. Das hatte ich auch bei mir in der Insta-Story. Da war sie sehr konzentriert in den Zweierwechseln. Und dann hast du so gemerkt, nach dem letzten Wechsel lächelte sie auf einmal. Und grinste so in sich rein, weil sie auf einmal, vielleicht ist das halt so ein Knackpunkt bei der Stute, aber die waren auch relativ gerade und sowas. Das war am Vortag noch so ein bisschen schwieriger. Und du hast auf einmal gesehen, sie sagte so, also als ob sie sagen würde, hey, wow, das war gut. Ja. Und dann kommt diese fucking Schlusslinie von C weg, also quasi von den Richtern weg, dieser starke Trab nochmal, dieser letzte. Und dann vor A der Übergang in die Passage, nee, in die Piaf, glaube ich, sofort. Sie hat den Rück zurückgeführt.
Wo sie sich dann nochmal gedreht hat.
Einmal die Rückführung in die Piaf und dann die Piaf-Piorette. Und nach der ersten Piaf-Piorette sahst du schon, dass sie anfing zu grinsen obendrauf. Und dann ist sie passagiert, diesen Bogen, und hat dann ja nochmal in die Piaffe zurückgeführt. Das hast du richtig gesehen. Sie wollte schon so richtig grinsen. Und dann hat sie aber, es ist in dieser Aufnahme, die ich da gemacht habe, weil da hat man ihr Gesicht von vorne gesehen. Dann siehst du richtig, wie sie so nochmal so durchatmet, so richtig nochmal einmal Konzentration, jetzt noch einmal schön piaffieren. Und nachdem sie gemerkt hat, die Stute kam zurück, die hat sich gesetzt und dann fing das an. Also ich glaube, dann konnte auch eine Isabel nicht mehr. Die hat, wie du gesagt hast, dann kam dieses Kopfschütteln nach oben in die Luft, weil sie einfach an dieses Strahlen im Gesicht, also da ist aus ein, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Isabel Wert so ehrlich emotional gesehen habe, wirklich. Auf einer Schlusslinie, die da drauf saß, wo du der einfach angesehen hast, was muss das für ein geiles Gefühl sein, weil die saß, glaube ich, einfach auf diesem Pferd und hat selbst gedacht, fucking wow, das ist geil.
Ich glaube, fast mit Belarus gab es ähnliche Momente für sie.
Sechmo auch früher nochmal.
Obwohl das halt ja eigentlich eine komplett andere Geschichte war, die hinter diesen Pferden steckten. Also sie hätte das, glaube ich, selber nicht gedacht, dass das mit diesem Pferd, dass sie das so catcht. Aber das muss ja einfach ein Gefühl sein, wie als würdest du ab deinem Arsch in das Pferd reinschmelzen.
Ja.
So sah es aus und so muss es sich angefühlt haben.
Und besonders, wenn du sie beobachtet hast, sie ja sonst so einer ist, der auch gerne drückt im Sattel, also der so ein bisschen mehr Press sitzt und sowas. Das sah alles locker aus. Also so hört sich jetzt blöd an, die Oberschenkel, das war alles, das sah gemütlich aus schon fast, wie sie da drauf saß. Und dann dieses letzte Grüßen und dann guckt sie selbst einfach in dieses Stadion rein, was natürlich explodiert ist vor Applaus und sie hat wirklich Pipi in den Augen und das war auch da, da kriege ich jetzt schon wieder Pippi in die Augen, weil es war einfach, wie du sagst, in diesem, auch gerade in diesem Stadion, in diesem Hexenkessel, eine Atmosphäre, eine Stimmung, die dich mitgenommen hat. Also für mich absolut gar keine Frage, dass sie nach Olympia fährt. Nach Olympia? Ja. Zu Olympia? Keine Ahnung, was sie mit mir gemacht hat an dem Wochenende. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wow, ich bin jetzt Isabel-Fan, aber das war gut, das hat mich abgeholt, das war verdient einfach.
Ich hatte die auch echt nicht vorher auf der Liste und ich denke, dass da jetzt Glamourdale, Dallera und Wendy.
Ja, besonders wenn sie so weiterarbeitet mit der Stute, dann wird die auch Olympia nochmal 2% mehr gehen. Und ich sag dir, die Stute ist ja noch, die ist ja erst 10. Die ist ja noch jung. Gib der mal 2-3 Jahre, dann kommt da keiner mehr an der vorbei. Ja, da muss man halt nur hoffen, dass die Besitzerin sie einfach bei ihr belässt. Also, dass sie dann nicht nochmal irgendwie den Reiter wechselt oder sowas. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, dann sieht die da keinen Grund drin. Weil, also das wird spannend, aber nein, absolut richtige Entscheidung. Und ja, das hat mich als Nicht-Isabel-Überzeuger schwer geschockt.
Schwer geschockt, ja. So, weiter im Text. Sonntag André Thieme. Ich glaube, mein Partner ist der größte André Thieme-Fan, den es gibt.
Echt?
Deshalb hatte ich intuitiv schon im ersten Umlauf, dass der nachgerückt ist. Wusstest du das?
Ja, das hat er erzählt in der Siegerehrung nochmal.
Ja, das hat mir mein Freund dann auch erzählt. Ich hatte André Thieme schon in der ersten Runde beim Einritt gefilmt und habe dann die Runde da auch mitgefilmt. Einfach ein sehr, sehr sympathischer Kerl, muss man sagen. Die Stute ist halt auch aus unserem Zuchtverband. Ist auch ein deutsches Sportpferd mit einer Abstammung, die bei uns so ein bisschen regional auch ist.
Ach ja.
Der Muttervater ist ja Askari. Das ist ja bei Alfie auch drin. Der kommt ja aus Neustadt. Der deckt auch noch, also der hat noch Frischsamen. Sperma, mit dem er einige Stuten jedes Jahr tragend macht. Und ist eine richtige Stute, kann man schon so sagen. Wenn die da mit ihrem Propeller schwingt zwischen den Sprüngen, aber die will. Die kämpft richtig für den. Und das macht irgendwie einfach Spaß, den zuzusehen. Es wirkt sicherlich nicht wie das allerfeinste Reiten, aber ich glaube, das ist halt einfach ein sehr griffiges Pferd. Und ein Pferd, was unbedingt möchte und was keine Fehler haben möchte und die sehr, sehr übermotiviert ist. Und ich denke, dass es verdient war und der Mann, der arbeitet sehr, sehr hart und hat vor diesem Pferd auch nicht so, so tolle und so viele hochkarätige Pferde unter den Hintern bekommen, wie das andere bekommen. Dementsprechend finde ich das sehr, sehr verdient.
Und also wir sind jetzt im Springstadion mittlerweile angekommen, für die André Thieme natürlich nicht kennen, weil wir hören uns ja auch welche zu, die da vielleicht nicht so drin sind. Wir reden vom großen Preis vom Aachen, der quasi sonntags läuft, der Rolex Grand Prix. 2 Umläufe. Und ich glaube, wie viel gehen in den ersten Umlauf? Wie viel sind es?
20.
Keine Ahnung. Also er war auf jeden Fall eigentlich in der Qualifikation zum großen Preis 2 raus. Und das hat er nämlich jetzt bei der Siegerehrung erzählt. Dann hat er quasi samstags 16, 17 Uhr die Info bekommen, er ist nachgerückt, er kann starten, ob er das möchte. Und dann hat er gesagt, dann hat er wohl 2-3 Bier getrunken, vielleicht auch 4, was er wohl auch schon länger nicht mehr gemacht hat. Und dann haben sie halt getüftelt und gemacht, weil es ist halt eben, man sagt dann nicht einfach so, ja, mach ich mal. Ich meine, das ist auch natürlich schon eine Anforderung auch an Pferd und Reiter. Und ja, da überlegt man nicht einfach so schnell und sagt, ja, ja, klar, mach ich, sondern da muss einmal geplant werden, wie hat sich das Pferd angefühlt, wie ist sie drauf und alles. Und er sagte schon, die hat morgens, als er die aus der Box geholt hat, war die schon auf 180 gefühlt und hatte Bock. Und dann hat er gesagt, er macht das. Und er meinte auch, dass sich das einfach unfassbar angefühlt hat, dass dieses Pferd sich an dem Tag so gut wie noch nie angefühlt hat. Und er einfach gedacht hat, er macht dieses Risiko. Sehr schön zu sehen. Er reitet mit einem ganz normalen Gebiss, ohne groß Aufwind. Und wie du sagst, es ist vielleicht jetzt stilistisch nicht die allerschönste Reiterei, aber trotzdem, der ist nach diesem Parcours auch schon von diesem Pferd abgesprungen, hat dieses Pferd umarmt. Man hat das so auf den Leinwandbildern gesehen, weil dann am Abreiterplatz wirklich hat die geknutscht, die Stute von oben bis unten. Und da war er, wusste ja noch nicht mehr, dass er gewinnt, weil da kam ja eigentlich der große Gegner, Endgegner Richard Vogel noch und alles. Und das war, der war einfach, du hast auch ihm diese Emotionen angemerkt, wie einfach absolut glücklich der einfach über dieses Pferd war, über die Leistung war und alles Mögliche. Also das war sehr, sehr schön zu sehen, diese Stimmung im Stadion. Der absolute Wahnsinn. Die Leute, die gehen da mit und machen und tun. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, als diese deutsche Nationalhymne am Ende dann kam für ihn. Und das Isabel wurde auch nochmal, also die Kür haben sie auch nochmal platziert im Stadion. Hat einfach, ich würde jetzt mal sagen, 75% vom Stadion die Nationalhymne mitgesungen. Und ich weiß nicht, ich habe schon öfters mal irgendwo Nationalhymnen von uns gehört, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mein Mann und auch ich, weil du steigst dann automatisch mit ein, die Nationalhymne so gesungen haben. Es war einfach eine Gänsehautstimmung, keine Ahnung. Also die Leute einfach, man hat einfach gemerkt, das ist gute Stimmung und es war super schön.
Ja, man kann das schon. Also wenn man sonst im Reitsport sagt, dass es immer mehr eine Nischensportart ist, die weniger Beachtung findet, die weniger Einschaltquote im Fernsehen bekommt. Wenn man dann aber da in Aachen ist, an diesem Sonntag und da in beiden Stadien sich da das mal gibt, dann ist das Wahnsinn, wie viel Emotion und wie viele Menschen dieser Pferdesport noch begeistert, das mal zu fühlen.
Ja, und insbesondere muss man jetzt sagen, dass das natürlich ein so großes und bekanntes Event ist. Das heißt ja nicht umsonst Weltfest des Pferdesports. Da kommen ja auch wirklich international Leute her. Was man natürlich aber dennoch merkt, und das hat nichts mit dem Veranstalter oder so zu tun, aber wenn man sich dieses Publikum auch anschaut, wenn man sich die VIP-Bereiche anschaut, also da waren wir nicht drin, aber das kenne ich aus Erzählungen, weil ich Bekannte habe, die da auch schon öfters mal waren. Ist es halt aber auch so, dass das eine Veranstaltung ist, die viele Leute auch anlockt, die halt einfach den Sport gucken wollen, aber von Pferden gar keine Ahnung haben. Also die wissen, da ist ein Kopf und da ist ein Hintern. Ja.
Das ist dann quasi wie so ein Pferderennenpublikum.
Ja. Und das ist dann eben auch, was der Patrick am Anfang gesagt hat, das ist auch quasi, wurde mir auch nur erzählt, dass es wirklich passiert, dass halt einer da saß und gesagt hat, als das Pferd durch den Parcours ist und mit dem Schweif halt propellermäßig geschlagen hat, ach guck mal, der freut sich ja nur. Und dann wurde ihm halt das so ein bisschen versucht zu erklären, dass das natürlich auch eine Angewohnheit sein kann, aber dass das auch ein Zeichen dafür sein kann, was weiß ich, dass der Sattel nicht passt, dass das Pferd sich unwohl fühlt oder sowas. Und dann muss dieser Mensch halt einfach gesagt haben, ganz ehrlich, ich bin hier einfach nur fürs Entertainment da. Und das ist halt so ein bisschen das Problem an unserem Sport, dass halt viele sowas als Entertainment sehen und da das Springen noch mehr als halt die Dressur, weil Dressur ist halt für viele zum Gucken einfach totenlangweilig und Springen ist halt Action. Und das muss man auch so ein bisschen sagen, hat man auch im großen Preis gemerkt und mein Mann hat natürlich jetzt über die ganzen Jahre und sowas auch schon gutes Auge für den Reitsport, er kennt sich halt natürlich jetzt nicht vollends aus, er reitet nicht, aber ich meine, wir sind jetzt 18 Jahre zusammen, der ist 18 Jahre auch mit dem Pferdesport und auf diversen Turnieren mit unterwegs. Und für ihn war das auch ein Traum, nach Aachen zu gehen, mal einmal das zu erleben. Und der sagte zum Beispiel zu Recht im Stechen dann auch, im großen Preis, warum sind die so teilweise Harakiri? Warum geben die so Gas, dass es auch nicht mehr schön ist einfach, muss man mal sagen. Ne? Wenn die so richtig auf Vollstoff gehen und dann anfangen, da oben im Sattel zu schieben und zu schieben und zu schieben, sieht das nicht mehr schön aus. Und das konnte ich ihm relativ gut beantworten, nachdem die Prüfung fertig war und ich ihm einfach mal die Preisgelder gezeigt habe, die da geflossen sind. So, der Sieger nämlich dieses dotierten Springs hat einfach 500.000 Euro bekommen. Und der Zweite hat, glaube ich, auch noch 300.000 bekommen. Aber ich sag mal, ob du 300.000...
Richard Vogel hat auch noch über 100
ja,
bekommen.
Ja, also ich glaube, der Letztplatzierte hat 95.000 noch irgendwie bekommen. Also das ist richtig dick.
Nee, ich glaube, die haben bis 18 ja, glaube ich, sogar.
Ja, aber ich...
Die in der zweiten Runde waren, die haben dann, da hat der Letzte, glaube ich, noch 4 bekommen oder so.
Ja, also auf jeden Fall haben sie alle ordentlich Kohle dafür bekommen. Und es ist ja jetzt auch so, das haben die da auch nochmal gesagt, das ist ja dieser Rolex Grand Slam, besteht ja aus verschiedenen Springstationen, verschiedenen Turnieren. Mhm. Wenn er jetzt dreimal in Folge das Springen gewinnen würde, dann würde er einen Bonus zusätzlich zum Preisgeld, bei dreimal in Folge wären es ja schon 1,5 Millionen, von nochmal zusätzlich 1 Million Euro bekommen.
Das hatten wir, hatte das, ich weiß nicht, wer das hatte, hatte Markus Ehning das letztes Jahr? Auf jeden Fall waren wir mal in einem Jahr da, wo der Sieger das bekommen hat.
Ja, also dann halt, ich war, also dann ist es schon mal passiert, weil ich hatte nämlich den Toto gesagt, wir müssen mal recherchieren, ob das jemals schon mal passiert ist. Weil das sind natürlich Summen, meine Güte.
Ja, das schlackern dir die Ohren.
Und auf jeden Fall ist es halt aber auch so ein bisschen das Thema. Und es, also es ist jetzt nichts dabei gewesen, jetzt im Stechen oder so, wo ich gesagt habe, oh Gott, das ging jetzt großartig auf Pferdekosten, aber am Ende geht es halt da. Ist das halt einfach der Blick, der nach außen entsteht, dass es halt einfach viel ums Geld geht und dann doch das ein oder andere Mal vergessen wird, dass man da mit Lebewesen zu tun hat.
Ja, also bei einem Reiter hast du mich gebremst oder Thilo, ich weiß es
nicht. Aber den müssen sie am Donnerstag übrigens ausgebuht haben.
Ja, also den Nicola Philipp Harzert ist ja wirklich ein hübscher Mann, aber also den kann ich nicht reiten sehen. Den möchte ich vom Pferd reißen. So, haben wir das mal erklärt. Da werde ich wohl niemals eingeladen in meinem Leben, aber die Sprache spreche ich eh nicht.
Ja, aber es war so. Also der wirklich... einfach unfair dem Pferd gegenüber auch war. Gezuppel, Gezerre und Gemache und Gedrücke. Und das war nicht schön, nicht ansatzweise pferdegerecht. Man kann ja über alles streiten, aber...
Und die Chrissy, die klimpert ganz wild an ihrem Computer rum. Ich weiß nicht, was die macht. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, ich bin jetzt auch
was
fertig. Ich hab jetzt einmal nochmal die Preisgelder aufgerufen. 500.000 der Erste, 300.000 der Zweite. 220.000 hat Richard Vogel bekommen als Dritter. 150.000 der Vierte, 90.000 der Fünfte, 60.000 der Sechste, 37.500 Platz 7.
Machst du das bis Nummer 18? Nee, danke.
Und Nummer 9 hat auch noch 15.000, also die bis 9 bis 12 hat 15.000 bekommen, 13 bis 16 9.000 und 17 und 18 nochmal 4.500. So.
So.
Also alle im zweiten Umlauf.
Wie sieht es denn, du hattest ja im Vorfeld... noch ein Fragesticker drin.
Ja.
War da noch irgendwas, was wir jetzt unbeantwortet haben? Oder
ja.
Wollen wir denn nach einer Dreiviertelstunde mit Aachen langsam abschließen? Nein.
Nein, wir müssen noch 2, 3 Fragen beantworten. Wollen wir das in unsere neue Kategorie packen?
Ja. Frisch durchgeflüstert.
Das kommt nämlich auch nochmal so ein bisschen passend zu dem Thema eigentlich. Das Thema nämlich der Zäumungen, der Gebisswahlen.
Das ist mir... Willst du die Frage erstmal vorlesen, oder?
Ja, nee, also es kam öfters die Frage, so einfach dieses, natürlich, was unsere Meinung dazu ist und warum das so ist. Ich würde kurz was dazu sagen, dann darfst du gerne einsteigen. Also in der Dressur ist es relativ, in Anführungszeichen, einfach. Es ist vorgegeben, auf Kandare zu reiten, da hat der Reiter keine Wahl. Der kann aber auch kein anderes Gebiss. Es gibt natürlich verschiedene Kandarrenformen, aber das wäre jetzt hier sehr ausschweifend. Aber die Kandare mit Unterlegtrense ist eine Pflicht in der Dressur. Und es ist auch nicht erlaubt, wie viele sich denken, den Kandarrenzügel zum Beispiel komplett am Hals, was ich, gar nicht zu nutzen, sondern das ist ja eben der Sinn und Zweck der Sache, dass man halt sehen möchte, dass man auch mit der Kandarre fein einwirken kann. So. Das heißt nicht, dass sie strotzen muss, aber das ist ein anderes Thema. Beim Springen ist das ein bisschen anders. Die FII ist der Dachverband, also es ist ja ein internationales Turnier, deshalb ist der internationale Dachverband die FII. Es gibt Regularien, das heißt, es gibt einen Ausrüstungskatalog, wo drin steht, was du nutzen darfst und was nicht. Und im Springen ist es so, dass du sehr viel nutzen darfst, dass das da sehr breit gefächert ist und dass das auch ausgeschöpft wird von Reitern. In den wildesten Kombinationen.
Ja.
Und da habe ich auch ein, zwei gesehen, wo ich dachte... Das verstehe ich noch nicht mal, was da drauf ist. Weil das macht 3000 Riemen und hier nochmal und da ein Heckemorn auch zusätzlich mit Gebiss und wild.
Ja, auch bei, also da waren auch 2, 3 Reiter dabei, die wirklich mit diesen wilden Zäumungen feine Runden gegangen sind, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass mit dressurmäßiger Arbeit dieses Pferd, was das mit dieser Zäumung da macht, nicht auch könnte. wenn man einfach da sich die Mühe macht. Also ich muss sagen, früher war ich da, erst war ich richtig Wendy. Also IBA bin ich ohne Sperrriemen und alles geritten. Danach war das Ende vom Lied, dass sie sich wohler fühlt, wenn sie eine locker verschnallte, komplette Trense hat. Das ist bei ihr so. Das ist bei ihrer Tochter auch so. Ich habe ehrlicherweise, Moni hat am Anfang sehr gesperrt. Da habe ich auch, ich habe es nicht richtig, richtig eng verschnallt, aber ich habe es so verschnallt, dass es zu war. Und bin jetzt mittlerweile aber so, dass ich, also es ist Deko. Der Sperrriemen und der Nasenriemen ist wirklich sehr, sehr locker verschnallt bei beiden. Und man merkt es, mit steigender Ausbildung ist auch bei Moni das Maul zufrieden zu, wenn sie durch den Körper an die Hand tritt. Das ist meiner Meinung nach alles eine Ausbildungssache. Und ich bin da ehrlich, ich entwickle mich da auch weiter. Vielleicht reite ich auch irgendwann mit Halsring, weiß ich nicht. Aber aktuell bin ich mit den Trensen, so wie ich sie habe, so locker verschnallt, mit Sperrriemen, der auch locker verschnallt ist, zufrieden, weil beide Pferde gehen zufrieden und machen das so, wie es, denke ich, auch sein soll. Sind wir mal ehrlich, wenn man ohne Sperrriemen in so eine Dressurprüfung reitet, sehen die alteingesessenen Richter das manchmal auch nicht gerne.
Definitiv, ja. Leider ist das so. Ja.
Das ist leider so. Deswegen habe ich diese Trensen komplett, wie sie sind, locker verschnallt. Aber so werden, denke ich, die Richter daran sich nicht sträuben.
Natürlich. Ich gehe ja auch teilweise gar nicht jetzt wegen dem eng verschneiten, sondern einfach auch die Gebisswahl. Dieses immer schärfer, dass die Reiter sich ja quasi so bewaffnen mit den Pferden. Also dass man, so wie du sagst, ist es nicht möglich, das Pferd in der Ausbildung zu Hause dahin zu bringen, dass es auf feine Hilfe reagiert? Oder muss man da halt die schärfsten Waffen vorne reinknallen, um das unter Kontrolle zu haben irgendwo? Und
es ist irgendwo eine kleine Art Armutszeugnis der Ausbildung.
Ja, und Annika hat das heute, wenn ich da kurz drauf eingehen darf, super zusammengefasst in ihrer Story, weil sie hatte das Thema auch mit den Zäumungen und dass sie auch genau das Gleiche halt sagt, warum muss man die Pferde so bewaffnen, warum muss das immer so, also mangelnde Ausbildung sagt ja einfach, ich habe weniger Zeit in die Ausbildung zu investieren, weil ich will, dass das Pferd schneller und höher springt. Und dann gab es so Antworten wie, naja, aber die Pferde heute sind ja alle heißer und greller und da muss man sich halt entsprechend dann auch irgendwie das in den Griff bekommen. Und da hat sie ja eigentlich richtig gesagt, dann züchten wir falsch. Wenn wir uns so Pferde züchten, die wir dann nur noch damit reiten können.
Ist richtig, aber guck dir doch mal eine Missy an, die ist auch grell.
Ja, aber deshalb packst du ja nicht da in so, was ich,
nee,
wenn du jetzt irgendwie
springen wolltest. Weil ich halt einfach dann diesem Pferd einen Tag im Gelände verordne, wenn ich merke, die ist so, und dafür sorge, dass die zufrieden ist. Wenn ich die wahrscheinlich jeden Tag im Kreis in der Halle, in der großen Halle schrubben würde, würde die wahrscheinlich an die Hand ziehen, richtig, würde die wahrscheinlich einen Kopf hinhalten. Richtig. Und wenn ich die Fresse richtig zuschnallen würde, würde die auch nicht mehr sperren, woran sich viele auch sträuben, wenn ich da ein Video hochlade.
Ja, kenne ich. Kenn ich vom Q.
Also wir haben erstmal, wollte ich das noch erwähnen, wir haben den Nationenpreis ja von zu Hause geguckt. Und da hat selbst mein Freund, mein Partner, bei manchen Zäumungen gesagt, Mensch, das ist aber abenteuerlich. Und der kommt eigentlich aus einer Schule, wo es auch heißt, mach mal ein Loch mehr zu vor dem Turnier. Muss ich ganz ehrlich sagen, also was da an Gebissen in der Sattelkammer manchmal hängt, das ist abenteuerlich. Damit hatte ich noch keine Berührung. Ich habe pro Pferd ein einfach gebrochenes und ein doppelt gebrochenes Gebiss.
Ja, und es geht und es funktioniert. Ich meine, jetzt reiten wir natürlich auf Dorfniveau im Prinzip, ne? Aber also, ich meine, ich kenne ja trotzdem auch Leute, also auch bei uns zu Hause sind Pferde, die groß springen. Jetzt vielleicht nicht Aachen, aber die hochspringen und sowas. Und da habe ich noch keinen gesehen, der irgendwie da fünf Gebisse gefühlt miteinander kombiniert und noch drei Reithalfter irgendwo reinschnallt, um zu sagen, dann fühlt sich das Pferd feiner an. Also Wahnsinn. Und also da bin ich auch absolut dafür, einfach, dass sich da was ändern muss. Da müssen die Regularien sich ändern. Da muss auch vielleicht mehr Kontrolle noch zusätzlich auch noch irgendwo eingeführt werden, weil das war nicht schön zu sehen, weil man, wie du sagst, es gab natürlich definitiv Reiter, die auch mit so einer scharfen Zäumung, nennen wir es jetzt mal, schön, stilistisch auch schön geritten sind, wo das nicht aufwendig, nicht gezuppelt war. Aber es gab halt leider auch welche, die halt auch mit so einem Ding dann noch richtig ans Maul rangegangen sind. Und das ist dann immer die Frage, ob das sein muss. International.
Ja.
Es ist ja national auch schon wieder anders geregelt. Wahnsinn.
Ja, aber generell, was du da am Springen manchmal alles nehmen darfst, das ist abenteuerlich. Und in der Dressur bist du da,
ja,
zum Glück sehr gebunden. Also was schön wäre, wenn du das ganze Programm auf Trensa abspielen dürftest.
Ja.
Fände ich gut, fände ich zeitgemäß. Oder auch gebisslos.
Ja, definitiv. Also ich hatte ja sehr, 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 sehr gehofft, jetzt also national gesehen, dass die FN, es gab letztes Jahr Pilotprojekte von Dressurprüfungen, wo die freie Wahl zwischen Kandare und Trense war. Also wo jeder Reiter sich entscheiden konnte. Ich habe sehr gehofft, dass sich das durchsetzt und dass das dieses Jahr dann übernommen wird, dass man halt quasi von mir aus auch Prüfungen ausschreibt, wo halt einfach freie Wahl ist. Dass du jetzt nicht sagst, es ist generell, sondern du machst halt erstmal nur prüfungsweise oder sowas. Das hat sich echt anscheinend nicht durchgesetzt. Da werde ich auch mal hinterher haken. Warum? Weil das finde ich unfassbar schade. Also dass du jetzt ländlich gesehen jetzt in LMS-Dressur nicht sagen kannst, ich würde das lieber gerne auf Trense reiten.
Ja.
Ja. Und eine Frage, die kann ich relativ schnell beantworten, weil da kann ich, glaube ich, für uns beide reden, ist, was wir auf Abreiteplätzen gesehen haben. Und wir sind tatsächlich nur an Abreiteplätzen kurz vorbeigelaufen, wenn wir irgendwo ins Stadion wollten. Ich habe mich nicht jetzt den halben Tag an den Abreiteplatz gestellt und habe geguckt, was da passiert. Deshalb kann ich dazu gar nichts sagen, weder was Positives noch was Negatives in der Hinsicht, weil ich es nicht gesehen habe.
Also die Sachen, die ich gesehen habe, waren fein. Auch bei Pferden, wo ich im Augenwinkel mal kritisch umgeguckt habe. Wir sind ja direkt angekommen und ich habe das Modell Missy, was auch unsere kleine, bis auf die Schritttour Reiterin war, die uns sehr, sehr gut gefallen hat. Eine sehr, sehr zarte Belgierin.
Ja, ich weiß schon.
Holländerin?
Nein, Holländerin.
Holländerin.
Die mir aber am Sonntag in der Kür nicht mehr gefallen hat.
Oh doch.
Aber ja, ja, Missy-Verschnitt. Ja, ja, ich weiß. Mhm.
Die haben wir uns auf dem Abreiteplatz angeguckt. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Und das Letzte noch, interessant eigentlich die Frage, auch wenn es jetzt sehr fachlich ist, nämlich, weil wir ja Ausschnitte gezeigt haben, also beziehungsweise auch ich ja auch, ob man das denn jetzt wieder darf, weil da gab es ja das riesengroße Thema mit der FII, dass der ja verboten wurde, dass man mit dem Handy filmen und Social Media mäßig online stellen kann. Also es ist ganz kurz erklärt, es betrifft bestimmte Prüfungen, Nationenprüfungen und sowas. Und generell ist es so, dass man aber dennoch Ausschnitte online stellen kann, wenn sie nicht eine gewisse Sekundenanzahl überschreiten. Also deshalb sind wir da in der Hinsicht mit den kurzen Ausschnitten, die wir gezeigt haben, die, glaube ich, dennoch genug gezeigt haben, in welcher Hinsicht auch immer, relativ safe. So, und damit Aachen, Ende.
Haben wir fertig geflüstert.
War jetzt auch meine Güte. Aber das war einfach wirklich so ein bisschen Redebedarf.
Ja. Worüber wir auch gesprochen haben, ist, dass ich rückfällig geworden bin.
Hä?
Ich habe wieder auf Seiten geschaut, die was mit mir machen. Die
ja.
Beschleunigt haben, dass ich einen Kliniktermin mit Wawa gemacht habe.
Mhm. Nächste Woche, ne?
Nächste Woche Montag. Und in dieser Woche ist mir, also, ich habe wirklich jeden Tag, wenn ich da zu diesen Hengsten fahre, kein schönes Bauchgefühl, weil ich das alles gerne in eigener Hand hätte und da wohl auch gerne Unterstände hätte und das alles, wenn es meins wäre, so ein bisschen anders machen würde und in Frage stelle, ob ich das überhaupt kann, Hengste aufziehen.
Selbst?
Weiß ich nicht. Mich kotzt das tierisch an, dass ich speziell nach diesem Sturmschaden da jetzt das mittlere Paddock nicht nutzen kann und auch aktuell, wenn ich im Hinblick habe, dass ich vielleicht in 1, 2, 3 Wochen einen Banktermin habe, keine finanziellen Mittel habe, um jetzt noch eine andere Koppel mit einem XXL Weidezelt zu versehen und dann nochmal für 5.000 bis 10.000 € da so einen Koppelzaun hinstellen kann, das macht sehr viel mit mir aktuell. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich den vielleicht in den Stall stellen kann, wo Moni und Missy sind, aber da ist die Chefin gesundheitlich nicht auf der Höhe und das managen gerade so ein bisschen die Einsteller mit und die haben jetzt, da habe ich schon rausgehört, dass das wohl nicht so das Gelbe vom Ei wäre. Nicht, weil es ein Hengst ist, sondern einfach, weil es einer mehr ist, noch einer mehr.
Ja.
Da weiß ich noch nicht, also da muss ich nächste Woche dann in mich gehen nach dem Kliniktermin und mir da überlegen, was ich mache.
Aber hattest du nicht die Option, sie dahin zu stellen, wo Donner jetzt auch steht?
Ja, da ist das Gras auch nicht fett genug für den, finde ich. Und er hätte halt auch keine Box nachts, wo er vielleicht mal richtig zur Ruhe kommen muss, alleine. Das hat ja Moni, seine große Schwester, die ja kein Hengst ist, aber ihr hat das auch so unglaublich gut getan über den Winter, einfach für sich selber zu sein und mal runterzufahren.
Hm.
Das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ich bin ja auch ein Fan davon, Pferde raus, alle raus.
Ja, ja.
An die frische Luft. Aber vielleicht ist es nicht seins. Ich weiß es nicht.
Ja.
Und das ärgert mich, dass ich da nicht so schnell agieren kann, wie ich das gerade möchte. Aber dieser Hof ist ja auch irgendwo ein Lebenstraum und dieser Hof könnte es ja auch langfristig besser machen.
Natürlich, ja.
Und mich freier handeln lassen können. Oh, das ist schwer für mich aktuell.
Das glaube ich, weil du willst es ja wieder eigentlich jetzt ändern und besser machen und ihm es besser machen und das ihm ermöglichen, aber
ich kann nicht.
Aber es geht einfach gerade nicht. I feel it.
Und es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich hier eine Aufzucht um die Ecke habe, wo es geht. Also, wenn solche Optionen da wären, kann sich jeder da draußen sicher sein, würde ich sie ergreifen. Auch wenn das im Monat jetzt 500 Euro extra kostet, aber ich möchte ihn nicht weit weggeben. Ich möchte da meine eigene Hand drauf haben. Und wir haben hier im Umfeld einfach nichts, was so
ja,
ist, wie ich
und du darfst möchte. Trotzdem auch nicht vergessen, auch wenn du ihn kennst und er brav ist und lieb ist und einen tollen Charakter hat, einen dreijährigen Hengst in der Aufzucht nimmt dir keiner mehr in der Herde mit rein.
Nee, ja klar.
Ja, da sagt dir jeder entweder Eier ab und dann kann er kommen oder nee. Weil das hatte ich ja mit dem Q damals, das Thema so ein bisschen ja auch, dass ich, wo es ja erst hieß, in seiner Aufzucht, er kann nicht als Hengst bleiben, auch wenn wir dann ein Agreement gefunden haben, dass ich ja, ich habe mir ja auch zwei, drei Sachen auch angeguckt und angefragt und so. Und da hat jeder sofort gesagt, was, der wird jetzt drei und der ist Hengst. Auf gar keinen Fall kommt der nochmal neu in der Erde. Ja, nicht bei uns. Und deshalb, ja, schwierig. Ich drücke dir auf jeden Fall für Montag alle Däumchen. Bin gespannt, was da rauskommt. Und ich denke, ein Tierarzt kann man da ja drüber auch mal sprechen, was der vielleicht für Gedanken da. Vielleicht hat der ja auch irgendwie Ansätze nochmal. Und dann muss er, weiß ich nicht, warten, dass der Banktermin gut ausfällt, aber selbst dann kommst du nicht weiter, weil das Haus ist ja dann auch nicht sofort dir.
Aber ich weiß halt nicht, ich brauche, als Selbstständiger brauchst du deutlich mehr, als du eigentlich für die Kaufnebenkosten brauchst. Mhm. Also ich muss für diesen Termin, also ich weiß noch, als ich damals mit meinem Ex-Partner das Haus, was wir hier hatten, wo Ipa und so jetzt stehen, ja, gekauft haben, brauchten wir so Mix und das waren die Nebenkosten. Und gut, das haben wir auch toll gelöst, weil, also er lacht sich jetzt ins Fäustchen, weil wir haben einen Mietkauf gemacht mit der Besitzerin ohne Inflationsanpassung. Also für den ist das eine tolle Sache. Und ich bin da raus ohne einen Pfennig. Ich darf das da jetzt pachten und übernehme fast die Hälfte von seiner Hausrate. Mit der Pacht. Egal, ist wie es ist, ist trotzdem noch günstig für so viele Pferde, muss man ehrlicherweise sagen. Das habe ich ja jetzt nicht und jetzt muss ich wirklich fast 20% von dem Kaufpreis haben, mhm, für diesen Banktermin. Und das ist, also, und wir sprechen hier, also ich kann mir manchmal nicht vorstellen, wie viel Geld manche Menschen verdienen. Ich mache vielleicht auch irgendwas falsch, weiß ich nicht, aber ich möchte auch nicht jeden Tag 3 Werbungen oder 5 Werbungen schalten. Das bin ich nicht. Ich möchte das auch mit Shows groß, also einen großen Teil stemmen von meinen Einnahmen, weil ich da erstens Spaß dran habe. Zweitens möchte ich, wenn die Leute Eintritt bezahlen, denen da wirklich, indem ich mir da auf der Bühne den Arsch abreiße, einen Mehrwert bieten für das Geld. Das fühle ich irgendwie.
Mhm.
Weiß ich nicht. Mhm. Das bin ich. Und hätte der Termin vor 8 Wochen stattgefunden, wäre ich fein raus gewesen, weil da hatte ich das Geld. Und jetzt fallen aber, wir haben die Show in Pferden, die ist ausverkauft. Da ist dir die Kinnlade runtergeklappt, als ja, ich dir zum Beispiel gesagt habe, was so ein Techniker kostet. Der nimmt 22.000 Euro netto.
Mhm.
Netto. Das ist ja nur ein Puzzlestück für diese ganze Show.
Mhm.
Und ich mache diese Show bestimmt nicht, weil ich mich in die Mitte stelle mit mir alleine und einfach mich freue, dass ich viel Geld davon habe. Ich möchte da was kreieren, wo die Leute nach Hause gehen und sagen, oh geil, der hat uns so richtig mal vom Alltag abgelenkt. Wir haben jetzt für eine Woche gute Laune. Wir sind vielleicht noch ein bisschen inspirierter als vorher. Und das ist mein Anspruch.
Ja.
Also das, und dass das nicht billig ist, ist leider auch klar. Also was ich da alles auffahre, ist alles andere als günstig, aber ich möchte das so. Jedenfalls ist jetzt aktuell die Zeit so, dass auch die ganzen Locations für die Wintertour die Anzahlungen wollen.
Ah,
und
okay.
Einen großen Teil habe ich zum Glück direkt im Frühjahr gemacht. Als ich die erste Tour fertig hatte, habe ich das Geld, was ich da verdient habe, größtenteils gleich genommen, um Locations anzuzahlen. Zum Beispiel auf Frankfurt.
Ja.
Die wollen, glaube ich, immer den vollen Preis vorher.
Ja, natürlich Frankfurt.
Bevor ich überhaupt da was verdient habe, weil ich kriege das, also ich habe das jetzt bei Eventim so eingestellt, dass ich mir 50% vorher auszahlen lassen könnte. Ist sehr aufwendig, hast du noch einige Verträge mehr an der Backe und ehrlicherweise möchte ich das auch nicht. Habe ich irgendwie kein gutes Bauchgefühl mit. Fühlt sich so an, als hätte ich das Geld noch nicht verdient, wenn ich die Show noch nicht gespielt habe. Deswegen
Ja,
will ich da
verstehe.
eigentlich ungern ran. Obwohl da natürlich jetzt eine Summe liegt, die toll ist, aber es kommen ja natürlich auch nach der Show noch viele Sachen, die zu zahlen sind. Jedenfalls ist das aktuell schwer und ich kann nicht solche Weide- und Paddock-Projekte einfach so mit Fingerschnipsen umsetzen, wie ich das gerne hätte. Und das macht mich wahnsinnig.
Das glaube ich. Ich wollte gerade sagen, und dich ja noch mehr wahrscheinlich dann auch. Aber das ist halt einfach, das zeigt ja auch, ich meine, du siehst das mit dem Pferd und du sagst, okay, es muss sich was ändern, aber im Moment, ja, weißt du einfach nicht wie. Ne? Das ist, ich glaube, das kennt jeder Pferdebesitzer, dass man in solchen Situationen am liebsten Amok laufen würde.
Ja.
Ja, QA hat am Freitag auch Nachuntersuchung voraussichtlich. Dann sind wir mal gespannt, was der Doktor sagt.
Wie sieht's bei Ihnen jetzt aus?
Gut. Also es ist klar, jetzt auch bei dem Wetter heute, da war ich jetzt so ein bisschen gespannt mit der Hitze, ne? Das ist dann, dann laufen ja doch mal da gern die Beine an, aber das sieht gut aus. Er ist nicht mehr Druck- und Schmerzempfindlich, also jetzt schon länger auch nicht mehr. So macht er einen guten Eindruck, läuft im Schritt 1a, scharrt jetzt auch wieder mit dem Bein und bollert sein Bein schon wieder überall drauf. Also das, er nutzt es wieder. Es war am Anfang tatsächlich. Ist er ja beim manchmal schon bei in die Box reingehen, da ist ja so ein kleiner Absatz dann schon reingehumpelt, wenn er da so ein bisschen Belastung drauf hat, das ist komplett weg. Jetzt bestimmt schon seit 4 Wochen. Also eben, schauen wir mal, keine Ahnung. Aber das letzte Mal hatte ich auch kein schlechtes Gefühl. Das wurde auch katastrophal. Also von daher.
Aber du wirkst jetzt schon echt gelassen, muss ich sagen.
Ja, aber weil es auch im Moment entspannt ist mit ihm. Also weil es jetzt nicht so, weil er mir nicht auf der Nase rumtanzt, sonst würde ich, glaube ich, noch mehr sagen, bitte, bitte lass jetzt alles wieder anfangen. Also um Gottes Willen, ich will, dass das, der Scheiß jetzt aufhört. Das reicht jetzt. Der soll jetzt einfach ein bisschen antrainiert werden, dass er ein bisschen gucken, ob das hält am liebsten und dann raus wieder mit dem. Ja, weil das ist das, was mich am meisten triggert. Aber er meistert das wirklich sehr, sehr gut. Und das sind jetzt 9 Wochen, wir sind jetzt in Woche 9. Der geht dreimal am Tag Schritt auf harten Boden. Das heißt, wir laufen quasi auf dem Hof, um den Hof herum. Selbst ich. Und der dackelt nebenher wie ein Hund. Und dann sagte heute auch jemand, ja gut, das ist ja bei dem Wetter. Ja, aber wir haben letzte Woche zum Beispiel hat es nur gepisst davor und war es arschkalt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir seit 9 Wochen 30 Grad haben, sondern das ist heute mal. Und der Kerl reißt sich echt zusammen. Und jetzt auch, wo ich nicht da war, das ist ja dann immer so ein bisschen, da bin ich ja immer, fühle ich mich wie eine Rabenmutti. Aber die loben den alle, das ist egal, wer den an der Hand hat, das funktioniert und das macht einfach sehr, sehr, in der Hinsicht sehr, sehr viel Spaß. Ich sag mal, jeder Scheißdreck hat irgendwo auch einen Vorteil. Und der Vorteil für mich war jetzt einfach, dass ich mich gerade mit dem Thema nochmal beschäftigen musste, quasi, meinen Kopf dazu zwingen musste, weil wer mir ein bisschen schon länger folgt, der weiß, dass ich mit dem Führen immer schon ein Problem habe. Der Kiwi ist mir mal zweimal abgehauen und einmal wirklich bis fast ins nächste Dorf gerannt und alles. Deshalb ist er dann irgendwann auch Wallach geworden, weil er sich auch einfach als Hengst beim Führen nicht mehr so sonderlich benommen hat und dass das immer schwieriger war. Und er ist halt sehr groß und ich sehr klein. Und ich habe immer ein Issues gehabt halt mit dem Führen. Und ja, und das haben wir jetzt aber, also es ist schon besser geworden über die Jahre. Ich habe ja auch Bodenarbeit viel mit ihm gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss da dran arbeiten und sowas. Aber trotzdem war es halt immer so, wenn ich irgendwo einen Geweg gesehen habe, das zu umgehen, irgendeine Führstrecke, dass ich sie reite oder sowas, dann habe ich das so gemacht. Und jetzt war es halt so, dass er halt einfach auf harten Boden gehen sollte. Und da bin ich einfach auf mich sehr, sehr stolz, weil das funktioniert jetzt einfach 1A. Ich mache das immer im Knotenhalfter, weil durch die Bodenarbeitsstunden und sowas habe ich einfach das Gefühl, er reagiert sehr gut. Zweitens, ich weiß, wie ich damit einwirken kann und wie er darauf reagiert. Das ist halt einfach für mich angenehmer als nur im Halfter zu führen, weil ich finde halt, am Halfter hast du gar keine Einwirkung, wenn irgendwas ist. Da reagieren sie halt beim Knotenhalfter schon ganz gut, aber es ist halt wirklich so, dass ich den 99, 95% habe ich den am lockeren, durchhängenden Strick, dackelt der neben mir her. Ab und zu mussten halt einmal sagen, bitte gehen Sie wieder auf Ihre Position zurück, weil da ist er dann manchmal also auch motiviert und so, aber wirklich, das ist einfach super entspannt gerade, was das Thema angeht und deshalb bin ich auch gerade so entspannt. Aber trotzdem wäre es jetzt schön, wenn wir halt irgendwie aus der Strudel da wieder rauskommen. Ja.
Naja, siehst du, und du hast dann deinen Abschlusstermin und ich habe vielleicht meinen ersten Termin, weiß ich noch nicht.
Ja, und du hast verraten, dass du Geländeprüfungen gelernt hast.
Ja, ich habe am 3.8. eine Geländepferde A nochmal mit Moni genannt. Moni ist aktuell, also, das hätte ich mir niemals erträumen lassen, wie das Pferd ist. Du gehst hin, geht jedes Mal vorwärts. Es sei denn, sie wächst mal wieder und es klemmt was im Rücken. Da hatte ich ja aber glücklicherweise dann einen Pferdetherapeuten da, einen sehr, sehr guten, der sich da selbst eingeladen hat. Und ich bin da sehr, sehr dankbar drum, weil bei Moni war am nächsten Tag wieder alles schick.
Ach ja.
Und ich hatte jetzt dreimal meine Trainerin drauf, die ich angefangen hatte zu kontaktieren, mit ihr Unterricht zu reiten, als meine Trainerin im Winter im Urlaub war. Die ist auch Bereiterin, hat jetzt auch zwei Pferde fürs Bundeschampionat selbst qualifiziert und auch eine feine Reiterin. Kommt auch aus einem Stall, der, oder war auch lange in einem Stall, der Olympialuft geschnuppert hat.
Okay.
Ist Moni jetzt zweimal geritten und ist auch abgestiegen, hat gesagt, Mensch, das ist aber ein tolles Pferd. Also da geht's wirklich jedes Mal zum Glück
Schön.
etwas vorwärts. Und heute hatte ich auch Unterricht, war auf einem großen Springplatz. Hätte fast gerne Missy mitgenommen, einfach mal, die mag, also entweder reite ich bei uns mit Missy ins Gelände oder auf dem, im Viereck, weil die mag unseren Springplatz nicht, da sind halt öfter mal Steine. Da trabt die gar nicht los. Also das findet sie doof. Und ich habe jetzt im Gelände schon mal eine große Wiese genutzt, aber hatte oder würde gerne mal ab und zu auch den Springplatz mit Missy nutzen, weil ich glaube, das tut ihr gut. Und Moni hat das heute auch wieder super gemacht. Wir haben so ein bisschen mehr am Parcours-Galopp gearbeitet, weil ich reize ja da manchmal zu sehr vorwärts, abwärts. Und wenn sie keine Kraft mehr hat, dann sieht das ja dann alles auch so ein bisschen in den Boden raus und eigentlich hat sie einen ganz guten Galopp. Ja, egal. Worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ist natürlich das Sorgenkind Nummer 2. Missy hat sich ja noch einen Einschuss geholt
Ja.
und eine XXL-Wunde am Sprunggelenk. Und als ich dann da auf diese Seiten geschaut habe, hieß es, nachdem ich natürlich auch noch so dumm und nachgefragt habe, dass Missy nicht Taco ist und schon länger nicht Taco ist. Und ich habe eigentlich mehrere Personen vor Ort und meine Physiotherapeutin war auch mit auf Turnier, hat da als Zuschauerin mitgeguckt und meine Trainerin auch, die sagen, dass das sicherlich Taktstörungen sind, aber dass das einfach auch ihrem Temperament geschuldet ist. Und jetzt habe ich sie seit Samstag durchgängig immer in der Führanlage, auch für den Einschuss. Und konnte gestern nach dem Ausreiten mal noch ein paar Zirkel, also habe eine große 8 gedreht, eine XXL-8 immer wieder aus dem Zirkelwechsel auf dem Viereck, habe mich da filmen lassen. Und sicherlich war es an den Stellen, wo ich den Zirkel schlecht einteile und dann irgendwie kurz rum muss, weil sie da über die äußere Schulter wegbricht, da ist es dann nicht toll.
Ja.
Liegt meiner Meinung nach aber an mir. Ich werde jetzt trotzdem, wenn das wieder alles schick ist und die Wunde zu ist, da mal eine Lahmheitsdiagnostik machen lassen. Bis dahin reite ich aber weiter, weil meiner Meinung nach ist das
Das
eine
musst du auch.
Ausbildungssache.
Also Entschuldigung, wenn ich da jetzt so einhake. Also selbst wenn da jetzt was wäre, musst du ja bis dahin weiterreiten. Weil wenn du sie jetzt nicht weiterreitest und dann kommt da jemand und man guckt sich das an, dann ist ja die Chance, also dass ja quasi nichts zu finden ist, noch größer, weil ja theoretisch das Pferd ja gar nicht in Belastung ist. Ne? Also das ist ja dieses Schon, also ne, Schonprinzip. Also es sagt dir ja jeder Tierarzt, wenn es sich jetzt um ja, Sachen, in die man hinterforschen muss, ob da wirklich was ist, irgendwo sowas, dann musst du schon vorher ganz normal weiterreiten, weil sonst macht das keinen
Es
Sinn.
ist halt nicht so, dass sie auf einer kompletten Zirkelrunde, dass du das
Nee.
siehst, dass sie richtig humpelt.
Ja.
Das ist nicht der Fall. Und ich hatte das bisher, die bisher einzige Woche, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann reiten. Im Sinne von, sie ist nicht so heiß, dass es das ein Brrr ist und die letzten 5 Minuten sind mal toll,
Ja.
war bei dem Lehrgang mit Christoph Hess. Und da hatte sie ja dann diese verkehrt rum aufgeklappte Strahlfäule, wo sie richtig auch beim Hufe auskratzen dann empfindlich war. Und sehr, sehr reagiert hat und auch schon im Schritt vorsichtig war. Danach kam die Integration in den Offenstall mit
Ja.
zwei Karpalgelenken, die XXL schwollen waren von Stop and Go, Stop and Go, Tag und Nacht.
1. Mai.
Und nee. Also und jetzt mit der Führanlage hatte ich gestern beim Ausritt das erste Mal das Gefühl, dass ich in beiden Händen mir was Leichtes reinreiten kann, dass ich die ganze Zeit das ganze Pferd so ein bisschen unter mir schließen kann. Und das hat für mich dann noch nichts mit, ich reite über was hinweg zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich überhaupt mal reiten darf. Und dass sie dann vorher, wenn die da heiß ist, mit dem Maul sperrt und da unzufrieden aussieht, wenn die einfach los möchte und ich sage brrt und mache das sicher nicht ruppig, das mache ich ja nicht, aber trotzdem ist das ja noch nicht so, wie ich das möchte und von daher reite ich da jetzt weiter und also da werden jetzt viele mit den Augen rollen und mir wahrscheinlich wieder hinterher eine Klatsche geben, aber meine Trainerin hat gesagt, na Mensch, dann zeig die doch einfach nicht im Internet. Also, ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich dran bin. Wenn das verheilt ist, lasse ich eine Lahmheitsdiagnostik machen. Aber wenn das Pferd dann jetzt erst wieder zu sehen ist, wenn ich schaffe, es im Takt zu reiten, weil es vielleicht doch an mir liegt und an der Ausbildung generell, dann ist das so, dass ich da keine Lust habe, mir ewig den Kopf zu zerbrechen, weil das macht mich wahnsinnig.
Völlig verständlich. Völlig verständlich. Und ich sag mal, Gott sei Dank hast du ja genug andere, die du uns zeigen kannst.
Ja, dann mache ich halt mit Kalle empfohlen ABC.
So, der kleine Kalle, Commander Kalle. Commander Kalle?
Ich hab's noch nicht auf ihn kommuniziert.
Jetzt haben wir's.
Ich weiß es noch nicht. Ich will den Gentest abwarten.
Hä? Was hat denn jetzt der Gentest damit zu tun? Ach, wegen deiner Farbbespielung. Ja, nein, Commander Kalle passt in die Vielseitigkeit. Stell dir doch jetzt Aachen vor. Wenn du da reinreitest, in diese Startbox, da wo Start steht, ne?
Ist da, wo Start steht übrigens.
Und dann geht's los. Und dann kommt so diese Durchsprecheransage. Und da kommt er.
Meine Damen und Herren, jetzt auf der Bahn sehen wir Patrick Tumala. Jetzt kann ich meinen eigenen Namen nicht mehr sagen. Mit Commander Kalle.
Da kommt er.
Selbst und gezüchtet.
Ja, so, Commander Kalle. Es passt im Busch. Ich finde diese ganzen komischen Namen der Springpferde, die der teilweise haben, das kannst du ja alles nicht mehr aussprechen. So.
Ja, hat sie recht.
Punkt. War's das? Oder haben wir noch was?
War's das? Nee, das war's. Also, alles andere würde jetzt den Rahmen springen. Irgendwann hat man ja auch genug von unserem Mickquatscher.
Was? Kann doch gar nicht sein. Dann würde ich sagen, haben wir erstmal genug Informationen ausgetauscht. Und ich bin gespannt, was ihr erzählt, was ihr uns jetzt niedermachen werdet, weil wir Meinungen geteilt haben. Unsere persönlichen Meinungen, nochmal der Hinweis. Aber so ist es. Und es war trotzdem ein geiles Wochenende. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Zeit. Es war einfach toll. Aachen muss man mal erlebt haben, habe ich jetzt festgestellt.
Das stimmt.
Gehört auf die To-Do-Liste. Ja. Punkt. Also, ja. Da kann man viel Schönes sehen, viele schöne Momente haben. Und manchmal ist es einfach auch so, das habe ich leider jetzt die letzten Tage auch gemerkt. Und das ist ja, da nehme ich mich nicht raus. Man ist über Jahre dann vielleicht auch in einer Meinung komplett festgefahren. Ja, dass man einfach sagt, dieser Reiter, diese Reiterin aus Prinzip kann die nichts. Die reitet blöd, die reitet scheiße. Und manchmal muss man sich dann aber auch selbst vielleicht mal eingestehen, dass sich Sachen ändern. Und ich nehme jetzt eine Isabel, wo ich heute und hier und jetzt behaupte, dass dieses Pferd, diese Wendy, zum richtigen Zeit kam, dass sie jetzt gerade von diesem Pferd selbst nochmal lernen kann als Vollprofi und dass das eine ganz große Zukunft noch sein wird.
Das denke ich auch.
Ja.
Ich möchte mir von euch, liebe Zuhörer, jetzt noch wünschen, dass ihr gerne natürlich unter dem Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, wenn ihr die Möglichkeit habt, da einen Kommentar da lasst und uns aber vielleicht auch 2-3 Sachen für unsere neue Kategorie frisch durchgeflüstert da lasst. Sei es ein fertiges Problem, vielleicht doch was Persönliches. Also wir geben gerne unseren Senf dazu und ich denke, das lockert das Ganze ganz cool auf, wenn wir immer von unseren insgesamt viel zu vielen Pferden reden. Du natürlich nicht, aber ich habe ja viel
sagen.
Zu viele Pferde. Deswegen habe ich gesagt, insgesamt. Zusammengerechnet haben wir zu viele.
Ja, toll. Gibst mir eins ab?
Na, welches willst du denn?
Ah, da muss ich mir Gedanken machen.
Viva gibt's nicht. Die gibt's nicht. Und damit würden wir dann fast sagen, sharing is caring. Wir freuen uns über jede positive Bewertung und so weiter. Und Chrissy darf dann den Satz der Sätze sagen.
Ich freue mich. So, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Und ihr schaltet natürlich wieder ein. Wir freuen uns. Und danke, dass ihr zugehört habt bis zum Ende. Und ich sage, der Letzte macht die Stalltür zu.